Vis-à-vis.
Joanna Hassoun, Flucht ist ein Teil der Geschichte ihrer Familie. Sie selbst haben die ersten Jahre ihres Lebens in einem Flüchtlingslager im Libanon verbracht, sind dann mit ihrer Mutter als Sechsjährige nach Deutschland geflüchtet. Sie waren früh politisch interessiert und haben sich in verschiedensten Projekten für den Dialog zwischen Menschen engagiert. Also Dialog ist der Kern ihrer Arbeit, doch der scheint gerade kaum noch möglich. Wie geht es Ihnen damit?
Es ist eine emotionale Herausforderung, diese Dialogarbeit gerade durchzuführen, weil wir von außen stärker suggeriert bekommen, dass Dialog nicht möglich ist.
Also es wird Ihnen vermittelt, Dialog ist nicht möglich, aber Sie wollen für Verständigung sorgen. Sie haben auch die Trialoge, da lag ja der Fokus im vergangenen Jahr bei Ihnen vor allem drauf, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Also Sie, eine Palästinenserin, und Shai Hoffmann, ein Jude mit deutsch-israelischen Wurzeln, gehen gemeinsam an Schulen und suchen den Austausch, zeigen aber auch eben, dass das Gemeinsame möglich ist. Überträgt sich das auf die Schülerinnen und Schüler?
Bei den meisten überträgt sich das, nicht bei allen. Es gibt leider auch Schüler und Schülerinnen, die nicht zuhören möchten. Das ist aber ein geringerer Anteil. Was ich aber so sagen muss, ist, dass da eine Empathiegefälle ist. Also in Schulen empfinden wir ein Empathiegefälle, wo kaum noch Platz ist für die Opfer vom 7. Oktober. In der Gesellschaft oder auf der politischen und medialen Ebene ist ein Empathiegefälle kaum Empathie für die palästinensischen Opfer und wir mittendrin, die darauf bestehen, beides zu sehen und auch das Leid von beiden anzuerkennen, von palästinensischen und von jüdischen Menschen. Anhand dessen, dass wir da sind und miteinander ins Gespräch kommen, zeigen wir auch, dass es auch anders gehen kann.
Merken Sie, dass Sie bei den Schülerinnen und Schülern etwas bewegen, also auch im Denken was ändern?
Tatsächlich ja. Ich beobachte sehr gerne Menschen. Und sehe dann bei den interessierten Schüler und Schülerinnen, wie sich die Körperhaltung teilweise verändert, wie groß dann plötzlich die Augen werden, wie ruhig sie werden, wenn sie meiner Familiengeschichte oder Shais Familiengeschichte zuhören und wir im Gespräch bleiben. Aber es gibt auch, wie gesagt, Schüler und Schülerinnen, bei denen bleibt einfach die Ignoranz und die wollen dann nicht zuhören.
Gibt Ihnen das Hoffnung?
Ja, absolut. Vor allem, wenn wir im Nachhinein auch so ein starkes Feedback bekommen, dass es etwas bei ihnen verändert hat, dass sie zum Beispiel zum ersten Mal eine jüdische Person getroffen haben und sie nicht wussten, dass jüdische und palästinensische oder jüdische und muslimische Menschen sich auch vertragen können, dass es auch gemeinsame Projekte zwischen ihnen gibt, weil das, was sie vermittelt bekommen, ist, dass sich jüdische und muslimische Menschen hassen und hassen müssen.
Trialog wurde ja jetzt auch als Buch veröffentlicht, also nicht an SchülerInnen gerichtet, sondern an alle Menschen. Was erhoffen Sie sich davon?
Habt den Mut, euren eigenen Verstand zu bedienen. Habt den Mut, den anderen zuzuhören, den Schmerz zuzulassen. Unsere Hoffnung ist, dass der Schmerz, den wir fühlen als palästinensische Person und als jüdische Person, wir das so vermitteln können, dass wir nicht in Ideologien uns verfestigen, dass wir nicht einseitig stehen müssen, sondern dass wir uns für die Menschenrechte einsetzen, dass wir uns dafür einsetzen, dass jüdische Menschen sicher leben können, dass palästinensische Menschen sicher leben können, in Freiheit leben können. Und das ist im Grunde genommen auch unser Wunsch in dem Buch, dass wir auch die Diskrepanz oder auch die Schwierigkeiten, selbst damit umzugehen, auch beschreiben. Und auch über unseren Schmerz sprechen. Und wenn vielleicht der ein oder die andere Leserin das liest und auch unsere Kämpfe in Anführungsstriche daraus liest, es vielleicht die Person dazu bewegt, auch anders über diesen Konflikt beziehungsweise über den aktuellen Krieg zu sprechen und sich nicht automatisch in einem Lager zuzuordnen, der menschenverachtend ist.
Sie haben gerade erzählt, dass SchülerInnen ganz erstaunt sind, dass Juden und PalästinenserInnen miteinander befreundet sein können, ne, sich verstehen können. Gleichzeitig habe ich Sie sagen hören in einem Interview, Sie haben das Gefühl, Juden und PalästinenserInnen würden gegeneinander ausgespielt. Wo beobachten Sie das?
Im politischen Diskurs und teilweise im medialen Diskurs, wo Antisemitismus gegen Rassismus ausgespielt wird, wo ein Feindbild konstruiert wird, dass alle muslimischen und palästinensischen Menschen gefährlich sind und alle auch jüdische Menschen hassen oder umbringen wollen oder ihnen was Böses wollen. Und umgekehrt wird auch ein starker Rassismus gegenüber palästinensischen Menschen ausgeübt, gegenüber muslimischen Menschen, wo kaum Empathie da ist, wo das Leid nicht gesehen wird. Das ist der Punkt, was für mich so sichtbar ist, dass wir gegeneinander ausgespielt werden. Anstatt uns als zwei marginalisierten Gruppen ernst zu nehmen und zu stärken, werden wir entweder zu Opfern oder zu Tätern gemacht, ohne zu verstehen, wie komplex das Ganze ist.
Was macht der Blick in die Zeitungen oder wenn Sie das Radio, das Fernsehen anschalten mit Ihnen?
Das empfinde ich ehrlich gesagt nur noch als schmerzhaft. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber in der Regel die deutsche Berichterstattung ist teilweise sehr schmerzhaft.
Woran machen Sie das fest?
Weil es wenig Platz hat für palästinensische Identität, für palästinensisches Leid und wenig Platz hat, darüber zu berichten, wie viel Leid gerade im Gaza und in den palästinensischen Gebieten stattfinden, wie verheerend auch die israelische Armee gegen die Menschen vorgeht. Die Todeszahlen steigen ins Unermessliche und dafür gibt es kaum Platz. Und immer wenn etwas passiert, heißt das, man hat Hamas-Terroristen ausgeschaltet. Und es sind so gut wie nie Zivilisten. Oder wenn, dann ist es nur ein kleiner Beitrag. Und das empfinde ich, und nicht nur ich, auch viele, viele, viele palästinensische Menschen ebenfalls als sehr einseitig und schmerzhaft, als wären alle palästinensischen Menschen Terroristen oder Hamas-Kämpfer. Ich meine, wenn da 4 Seiten veröffentlicht werden von toten Kindern, die noch nicht mal das erste Lebensjahr geschafft haben, dann können wir nicht von dieser einseitigen Terroristen-Saga sprechen.
Was würden Sie sich wünschen in der Berichterstattung?
Das sichtbar zu machen, was da passiert. Auch die Besatzung mehr anzusprechen. Auch die Vorgehensweise der israelischen Armee. Auch immer wieder mehr darauf betonen, dass auf der israelischen Seite teilweise faschistische Regierungsmitglieder, rechtsextreme, rechtsradikale faschistische Regierungsmitglieder sitzen, die palästinensisches Leben unmöglich machen. Die am liebsten alle Palästinenser und Palästinenserinnen ausgelöscht haben wollen. Diese Ideologie ist auch auf der Seite leider da. Ja, diese Ideologie ist bei der Hamas auch da. Und mit dem Anschlag und auch mit ihrer Ideologie wollen sie jüdisches Leben vernichten und haben auch bewiesen, dass es ihnen auch ernst ist. Allerdings ist es auch wichtig zu betonen, dass diese Ideologie, diese faschistische Ideologie auf beiden Seiten da ist.
Wie hat sich Ihr Alltag in Deutschland, in Berlin verändert, als Mitglied einer deutschen Mehrheitsgesellschaft?
Ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier zur Schule gegangen, ich habe hier studiert, habe eigentlich meine komplette Sozialisation in Deutschland erlebt mit allen positiven und negativen Eigenschaften. Und ich war ja immer Palästinenserin und ich war ja auch mit meiner palästinensischen Identität immer sehr sichtbar, aber noch nie so sichtbar. Ich habe mich noch nie so palästinensisch gefühlt wie in den letzten 12 Monaten. Auf einmal bin ich nur noch zur Palästinenserin geworden. Auf einmal hat alles, was ich in meinem Leben erreicht habe, alle Hürden, die ich gemeistert habe, hat alles gar keine Rolle mehr gespielt. Bin nur noch die Palästinenserin und versuche aber auch dieser Verantwortung gerecht zu werden. Ich kann definitiv nicht für alle palästinensischen Menschen sprechen. Ich kann nur versuchen, eine Stimme zu sein, um darauf aufmerksam zu machen, wie es uns geht hier in Deutschland, wie wir uns auch fühlen, so kriminalisiert zu werden oder so abgestempelt zu werden. Wir stehen ja auch für den Dialog ein. Ich bin ja nur eine von vielen, aber die meisten trauen sich nicht, nach außen zu gehen, ihre Stimme zu erheben, aus guten Gründen.
Ich habe Sie sagen hören, Sie sind in einer Phase angekommen, in der Sie Ihre Wut am liebsten nur noch rausschreien würden. Worauf sind Sie am wütendsten?
Puh, jetzt rede ich mich gleich im Kopf und Kragen. Ich glaube, am wütendsten bin ich über meine eigene Ohnmacht, das Gefühl der Ohnmacht. Wir tun und tun und, Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, wir reißen uns den Arsch auf, um hier auch einen anderen Diskurs herbeizuführen, um Menschlichkeit in den Vordergrund zu setzen. Und der Diskurs ist weiterhin vergiftet. Und immer wenn ich das Gefühl habe, wir sind an einem Tiefpunkt angekommen, wird es immer schlimmer. Und ich weiß nicht, was noch kommen wird. Und ich bin wütend darauf, dass im Grunde genommen die ganze Welt auf die Straße geht, auch in Israel-Palästina. Die wollen, dass der Krieg aufhört, dass die Geiseln rauskommen und niemand hört darauf. Also die, die in der Lage dazu wären, diesen furchtbaren Krieg zu beenden, die interessiert es nicht. Das macht mich so unglaublich wütend. Und was mich auch noch so unglaublich wütend macht, ist diese selektive Empathie. Wie könnt ihr nur? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum man keinen Respekt gegenüber Menschenleben hat. Und vor allem hier in diesem deutschen Diskurs, wo man das Gefühl hat, wir haben eine gute Erinnerungskultur und wir haben alles aufgearbeitet, was überhaupt nicht stimmt. Wir haben noch aus der Mitte der Gesellschaft einen hochgradigen Antisemitismus und zusätzlich dazu, dass wir einen hochgradigen Rassismus haben. Aber wir stellen uns da, als wären wir die Guten, als hätten wir alles aufgearbeitet und machen nur noch permanent weiter Fehler und verlieren eigentlich beide Gruppen. Jüdische Menschen fühlen sich nicht gesehen und palästinensische Menschen fühlen sich übrigens nicht gesehen. Beide gleichzeitig. Und da stelle ich mir dann natürlich die Frage an die Mehrheitsgesellschaft, was stimmt mit uns nicht?
Wie kanalisieren Sie Ihre Wut? Wo können Sie sie rausschreien? Wo ist der Raum dafür?
Im Moment habe ich gar keinen Raum dafür. Ich suche mir wieder einen.
Vielen Dank für das Gespräch, Joanna Hassoun.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.